QRA-Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder wahlweise im Internet www.radiodarmstadt.de oder für die ganz Modernen unter Ihnen mit dem Digitalradio DAB+. So kann man uns weltweit empfangen. Und falls Sie jetzt noch wissen wollen, QTR haben wir auch natürlich, 12 Uhr 45 Minuten und ein paar Sekunden. Und wenn Sie jetzt überlegen, was erzählt der denn noch? Da kommt noch eine ganze Menge mehr, denn ich habe heute zwei Gäste hier bei mir und die hören auf die so prosaischen Namen wie Delta Juliet 3 Zulu Foxtrot und dann haben wir noch Delta Limo 6 Tango Golf und dahinter verbergen sich natürlich Menschen. Und zwar hören die auf den richtigen Namen Martin Ruhl, Thomas Schmidt und beide vertreten den DARC, den Deutschen Amateur Radioclub hier in Darmstadt. Guten Morgen erstmal.
Ja, schönen guten Morgen und einen Gruß an alle Hörer von Radio Darmstadt. Für uns das erste Mal, dass wir auf dem 3-Meter-Band gehört werden, wie wir es bezeichnen würden.
Das heißt 3-Meter-Band UKW, Ultrakurzwelle in diesem Fall. Und da sind wir schon fast in der Thematik, denn es geht hier um Bänder, um Frequenzbänder unter anderem. Wir werden vielleicht noch erklären, welchen Unterschied es da gibt beim 70-Zentimeter-Band, beim 2-Meter-Band, beim 11-Meter-Band, beim Citizen-Band, wie es so schön heißt. Da fingen viele an, aber wir reden ja von dem Amateurfunk. Amateurfunk ist ja keine Spielerei, sondern hat auch durchaus ernste Hintergründe, wenn auch viel Hobby.
Ja, also Amateurfunk ist ein Funkdienst, ein anerkannter Funkdienst, genauso wie Seefunk, Flugfunk oder auch der Rundfunkdienst. Das heißt, um dort senden zu dürfen, braucht man eine Lizenz von der Bundesnetzagentur, die man nach einem Ablegen einer Prüfung erwerben kann.
Zuhören darf aber jeder. Das ist ganz wichtig. Beim Amateurfunk darf jeder zuhören. Verboten ist allerdings das Abhören von Betriebsfunkfrequenzen.
Richtig.
Und da erklären wir gleich auch einen Unterschied dazu.
Ja, richtig. Also zuhören darf jeder, wobei man sagen muss, mit einem normalen Rundfunkempfangsgerät hat man eben die Frequenzbänder nicht drin, außer auf der Kurzwelle. Ein Weltempfänger hat die Frequenzbänder, muss dann aber Single Sideband, also einseitenbandfähig sein, denn das ist die heute übliche Sprachübertragungsmodulationsart. Und mit einem AM-Empfänger, so wie das ein normales Radio hat, kann man da leider nichts Vernünftiges hören.
Und was SSB ist, das haben wir bei dieser Gelegenheit auch noch erfahren. Sie merken, da habe ich wirkliche Fachleute gegenüber. Baut man sich diese Kisten eigentlich selber?
Man darf Geräte selber bauen. Man darf auch kommerzielle Geräte modifizieren. Dafür muss man eben in der Prüfung auch umfangreiche technische Kenntnisse nachweisen. Tatsächlich ist es allerdings so, dass es heute ein reichhaltiges Angebot auch an kommerziellen Geräten gibt, die sehr, sehr viele Funktionen haben. Also Selbstbau wird betrieben, insbesondere im sogenannten Kleinleistungsbereich, also QRP, wie wir sagen.
Das ist wie viel Watt, Milliwatt?
Ja, das ist Sendeleistungen bis etwa 5 oder 10 Watt werden als QRP bezeichnet. Das ist so die Domäne der Selbstbauer. Es gibt auch Spezialisten, die sich aufwendige Geräte selber bauen. Im Moment auch teilweise sogenannte Software-Defined Radios, SDR, das heißt, das sind Geräte, die im Wesentlichen aus digitalen Signalprozessoren bestehen und wo die ganze Modulation, Demodulation dann softwaremäßig erfolgt. Das ist eine relativ neue Entwicklung, da verlagert sich das Ganze auch mehr in die Programmierebene. Aber ich sag mal, ehrlicherweise, der Standard-Funkamateur kauft erstmal seinen Transceiver und dann wird gelegentlich modifiziert und Selbstbau findet vor allem aber auch statt im Bereich der Zusatzgeräte, also Antennentuner oder NF-Filter oder Ähnliches. Da wird viel selbst gebaut.
Da ist ja auch sehr viel machbar alleine. Also aus Zeiten von CB-Funk ist bekannt, viele haben modifizierte Mikrofone mit dem Vorverstärker benutzt. Sobald der Trägerfrequenz gesendet wurde, dann habe ich dann eine entsprechend stärkere Leistung gehabt und die damals noch Telekom hat etwas Nachsehen gehabt, weil sie nicht modulieren durfte zum Messen. Richtig?
Lange her. Ich habe auch mal in den 80er Jahren CB-Funk betrieben, von daher kenne ich diese Dinge. Aber das sind eigentlich Sachen, die im Amateurfunk so nicht stattfinden. Ich sag mal, man kennt auch noch die Echo-Mikrofone aus der CB-Funkzeit. Ja. Das ist im Amateurfunk also absolut verpönt. Da würde man negativ auffallen, sage ich mal. Funkamateure dürfen je nach Lizenzklasse auch eine Sendeleistung legal von 100 Watt oder 750 Watt verwenden. CB-Funk heute maximal in SSB 12 Watt. Das heißt, im Amateurfunk stellt sich diese Frage so erstmal nicht.
Das ist ganz klar.
Das sind also schon Unterschiede.
Die gehen auch mit ganz anderen Voraussetzungen an die ganze Materie ran.
Ja, also es ist natürlich Schwerpunkt beim Amateurfunk auch erstmal zunächst die Ausbildung, eben zur Erlangung der Amateurfunklizenz. Und wie gesagt, da wird auch umfangreich technisches Wissen, nachrichtentechnisches Wissen vermittelt. Und ja, die Belohnung ist dafür eben, dass man sehr viel mehr Frequenzbänder mit ganz unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen benutzen darf und eben auch unter anderem höhere Sendeleistungen.
Sie sagen sehr viel Wissen. Muss ich da ein Ingenieurstudium haben oder kann das auch zum Beispiel ein ganz normaler kaufmännischer Angestellter? Ich frage das jetzt mal einfach den Herrn Thomas Schmidt mit Doppeltango am Ende.
Genau, also schönen guten Tag auch von mir. Also wir haben hier Funkamateure, die haben ganz unterschiedliche Berufe. Wir haben Nachrichtentechniker, wir haben Leute, die Reifen wechseln. Also prinzipiell kann jeder Funkamateur werden. Deshalb gibt es ja auch zwei Lizenzklassen. Die Lizenzklasse A, das ist die große Amateurfunklizenzklasse. Da darf ich auf allen Amateurfunkfrequenzen mit der maximal erlaubten Sendeleistung senden.
Wir hörten eben maximal 750 genau. Watt.
Genau, und dann haben wir noch die Einsteigerklasse, die sogenannte Klasse E. Da ist der Frequenzumfang beschränkt und man darf auch nur mit weniger Sendeleistung senden. Das ist dann in der Prüfung differenziert durch die Technikfragen. Es gibt drei Fragenkataloge, die man beantworten muss. Das ist einmal die Betriebstechnik, wie verhält man sich auf dem Band? Dann Gesetzeskunde, was darf man nicht? Und dann eben die Technik, und da ist bei Klasse A eben mehr gefordert als bei Klasse E.
Also bei Klasse A sollte ich auch in der Lage sein, mit einem Lötkolben umzugehen. Und Schaltplan sollte ich auch lesen können.
Genau, das sollte man eigentlich immer, aber die Fragen sind einfach anspruchsvoller. Also man muss tieferes Verständnis davon haben. Wenn jetzt jemand neu einsteigen will, sollte er vielleicht erstmal mit Klasse E anfangen. Außer er hat vielleicht E-Technik studiert, dann ist für Klasse A eigentlich auch kein Problem für ihn.
Ich hatte eben das Stichwort Störung mitbekommen, ganz zum Schluss. Da gibt es ja auch die Möglichkeiten, dass man mit Überreichweiten die Nachbarn stört beim Fernsehempfang. Was macht man denn da als Otto-Normalverbraucher, wenn ich das Gefühl habe, da haut mir einer ins Radiosignal rein?
Zunächst mal am besten den Funkamateur, wenn man ahnt, wer der Nachbar ist, und meistens sieht man das schon anhand der Antennenanlagen, ja. Einfach darauf ansprechen. Wir wissen auch, wie man dann entstört. Also vielfach hilft es einfach, Ferritkerne an bestimmten Stellen der Leitung, der Zuleitung zum Fernsehgerät anzubringen. Die kosten ein paar Euro, die sind unauffällig. Damit kann man diese Probleme beheben. Die sind allerdings auch nicht mehr so evident wie früher. Also dadurch, dass viele Leute heute eben Satellitenfernsehen nutzen, das liegt frequenzmäßig so weit weg von den Frequenzen, die wir üblicherweise benutzen, ist das eigentlich nicht mehr so, kommt das nicht mehr so häufig vor. Aber wenn es wirklich der Fall ist, am besten den Funkamateur ansprechen und er wird in der Regel auch für Abhilfe sorgen können.
Wenn es ein regulärer Amateurfunker ist.
Wenn es ein regulärer Funkamateur ist, ja.
Wir machen mal eine ganz kurze Pause. Und bevor der liebe Marcel, der heute jetzt für die Technik zuständig ist, sein Eis ganz verschluckt, erst einmal den ersten Titel zwischendurch. Ja, das war fast schon ein Stichwort SOS. Dididit, da, dididit. So würde man es im Morsecode rüberschicken. Und es gibt noch ein berühmtes Morsekürzel, Didadidit, aber das wissen nur die Amateurfunker, was das so übersetzt bedeutet. Ich komme jetzt zum Thema Notfallkommunikation. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt. Wenn alles versagt bei leitungsgebundenen Kommunikationsmitteln, dann helfen die Funker.
Ja, also im Amateurfunk steht im Vordergrund, Verbindungen eben auch über größere Entfernungen ohne weitere Infrastruktur herzustellen. Und das ist natürlich etwas, was bei fast allen anderen öffentlich verfügbaren Anwendungen anders ist. Also das Mobilfunkgerät, sprich das Handy, das ist im Grunde ein paar hundert Meter bis zur nächsten Basisstation und ab dann geht das Ganze in ein überwiegend drahtgebundenes Netz, braucht sehr viel Stromversorgung an sehr vielen verschiedenen Stellen. Und wenn, aus was für Gründen auch immer, die Stromversorgung mal flächendeckender ausfallen sollte, dann sind diese Netze alle sehr schnell nach Ablauf ihrer Zeit, in der sie gepuffert sind, mit Notstrom am Ende. Und Funkamateure können im Grunde, die meisten Geräte, die allermeisten laufen mit 12 Volt, können im Grunde mit einer Autobatterie über sehr lange Zeit und auch über große Entfernungen dann immer noch Kommunikation herstellen und aufrechterhalten.
Das hat man in der Vergangenheit bei Erdbebenkatastrophen und dergleichen erlebt. Oder auch mitten in der Wildnis, wo es wirklich kein Telefon gab, konnte man einen Arzt anfordern. Das ging über mehrere Relaisstationen dann.
Ja, richtig. Das,
das funktioniert
dann
weltweit.
Das funktioniert weltweit. Wer das auch nutzt, sind Segler oder Yachtenbesitzer, die teilweise eben auch deshalb Kurzwellen-Amateurfunk betreiben. Da gibt es auch eigene Netze im Bereich des Amateurfunks. Natürlich gibt es heute auch Satellitentelefon. Es ist auch leidlich erschwinglich geworden. Aber auch diese Systeme brauchen eben viel Infrastruktur im Hintergrund, die funktionieren muss. Und das Schöne an der, gerade auch an der Kurzwelle im Amateurfunk ist, man braucht eigentlich nur ein Gerät, eine Autobatterie und ein Stück Draht und kann dann ohne jede weitere Infrastruktur Verbindungen herstellen und unterhalten.
Das ist ein großer Vorteil. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie vielleicht ein kleines bisschen neugierig geworden, wie man das denn alles erlernen kann. Das klingt ja alles so nach richtig schweren Geschichten. Man braucht also vielleicht die Möglichkeit, mal mit einem Lötkolben umgehen zu können. Man sollte ein bisschen Technik wissen, aber wo kann man das alles lernen? Man kommt ja nicht so als Amateurfunker auf die Welt.
Genau, das ist richtig. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man zum Funkamateur werden kann. Man sollte sich erstmal informieren, das kann man gerne bei uns tun auf der Homepage www.darc.de/F03. Da kommt man direkt auf unsere Seite vom Ortsverband und wir bieten dann Hilfe. Wir haben ein sogenanntes Ausbildungsrufzeichen. Das heißt, bei uns kann man unter Aufsicht eines lizenzierten Funkamateurs das Funken mal praktisch kennenlernen und gucken, ob einem das überhaupt Spaß macht. Und wenn das der Fall ist, dann sollte man zunächst einmal für die Fragen lernen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann von der Bundesnetzagentur einen Fragenkatalog ausdrucken und anhand diesem Fragenkatalog die Fragen lernen. Man kann Programme aus dem Internet herunterladen, die einem praktisch helfen, die Fragen zu lernen. Da wird dann überprüft, welche Fragen beantwortet man richtig, welche falsch. Die falsch beantwortet werden, werden dann öfter gestellt. Oder man kann Online-Lehrgänge absolvieren. Wenn man dann die Lehrgänge absolviert hat, meldet man sich bei der Bundesnetzagentur zur Prüfung an. Die Prüfung ist, wie vorhin schon erwähnt, in drei Teile untergliedert. Betriebstechnik, Technik und Gesetzeslage. Das sind Multiple-Choice-Fragen, die dort gestellt werden. Und die haben eine unterschiedliche Dauer. Entweder bei der Klasse E sind es 34 Fragen in 60 Minuten für jeden Prüfungsteil. Und die Technik der Klasse A beinhaltet 51 Fragen, wofür man 90 Minuten Zeit hat. Aber die Zeit ist sehr gut bemessen und man darf für die Technikfragen auch einen Taschenrechner und einen Schmierzettel verwenden, sodass man wirklich ausreichend Zeit hat.
Ja, außerdem leisten wir natürlich auch gerne Hilfestellung. Wenn jetzt, sage ich mal, jemand noch nicht mit Elektrotechnik zu tun hatte, es geht ja auch darum, wirklich Verständnis zu entwickeln für die Dinge, dann würden wir das auch mit einer individuellen Betreuung machen. Es gibt auch immer wieder Lizenzkurse, die angeboten werden, als Ferienkurse beispielsweise in den Herbstferien in Frankfurt im Ortsverband. Also wir würden dann auch einfach weiterhelfen und einen Weg suchen, der dann auch zu demjenigen, der Interesse hat, passt.
Das ist ein gutes Stichwort, denn es geht ja auch darum, Nachwuchs zu gewinnen. Jetzt aber mal eine ganz gute Frage zum Gelde. Drängt doch alles, sagte schon der Goethe. Was kostet das eigentlich, bei Ihnen Mitglied zu sein beim DARC?
Ja, da gibt es verschiedene Mitgliedsbeiträge. Das ist abhängig, ob man Schüler oder Student ist. Dort kriegt man Rabatt. Da zahlt man ungefähr dann 50 Euro im Jahr. Als normales Mitglied kostet es knapp 100 Euro im Jahr. Man erhält dafür aber die kostenlose Clubzeitschrift CQDL, die monatlich erscheint. Man ist versichert auf dem Weg hin und zurück von jeglichen Treffen und auch die Antennenlage auf dem Dach ist versichert. Das heißt, wenn Schäden entstehen, übernimmt die Versicherung die Kosten. Das ist ganz wichtig. Und zusätzlich kann man die QSL-Karten, das sind kleine Postkarten, die man verschickt, kostenlos über den DARC versenden. Das heißt, man hat auf jeden Fall Vorteile. Und was man dann noch beachten muss, natürlich kostet auch die Prüfung Geld. Das ist zwischen 110 und 80 Euro. Und die Wiederholungsprüfung, falls man mal doch nicht einen Teil schaffen sollte, ist dann etwas günstiger. Und was man auch noch beachten muss, man zahlt eine jährliche Nutzungsgebühr für die Frequenzen und einen EMV-Beitrag, der beläuft sich auf etwas mehr als 30 Euro.
Also es ist nicht die Welt und das Erlernen funktioniert schon fast so ähnlich wie eine Führerscheinvorbereitung.
Genau, so kann man das zusammenfassend sagen.
Nochmal ganz wichtig, Homepage www.darc.de/F03
am Ende. 03. Das ist unsere Untergliederung. Wir sind der Ortsverband F für Hessen und 03, weil wir der dritte Ortsverband in Hessen sind. Und wenn Sie uns kontaktieren wollen, können Sie einfach das Kontaktformular verwenden. Dort finden Sie das Kontaktformular zum Webmaster oder zum OVV. Das ist unser Ortsverbandsvorsitzender.
Dann danke ich Ihnen für die Zeit, die Sie hier verbracht haben am Tag der Vereine hier im Darmstadion von Darmstadt, von Radio Darmstadt, auch auf der 103,4, eine ganz andere Frequenz, die sind Sie sonst nicht gewöhnt. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und unser nächster Titel, der fängt schon so ein bisschen mit Funken an. Man hört das gleich noch im Hintergrund, die Morse-Signale Alan Parsons Project.